Wenn ich denen da beim Essen zuschaue, da kriege ich, obwohl ich schon gefrühstückt habe, immer gleich Hunger möchte, auch was haben. Ja, also wir sind in einer Serie, wo es darum geht, was ist unverzichtbar. Hier haben einige prominente Menschen uns aus ihrem Leben berichtet, was für sie unverzichtbar ist. Wir fragen uns, was ist denn unverzichtbar in der Nachfolge Jesu? Viele von uns sind christlich sozialisiert und wir haben ganz viele Dinge, die wir so denken, dass die wichtig sind. Und dann treffen wir andere Menschen und die stellen das in Frage und sagen uns, naja, das ist also anders, muss man das anders sehen und so weiter. Wenn wir das runterbrechen auf das Minimum, auf das, was absolut unverzichtbar ist, was wären die Dinge, die unverzichtbar sind? Und wir sind eingestiegen mit Teil 1, dass unverzichtbar ist, dass Jesus der König ist, dass Jesus der Herr ist, dass Jesus in die Welt gekommen ist, um uns zu erlösen. Das ist unverzichtbar, das ist das Erste und Wichtigste. Die anderen Dinge, die kannst du auf unserer App nachhören. Heute sind wir in Teil 4 und mir ist etwas passiert, das so schön als Einladung passt für diesen Teil heute. Ich habe bei meinem bevorzugten Versandhändler etwas bestellt, was ich unbedingt haben wollte. Und man bekommt dann ja ziemlich genau gesagt, wann das ankommt, wann das vor der Tür ist. Das wird ja getrackt sozusagen. Und dann wusste ich, dass das jetzt gerade, also ich wollte es unbedingt haben. Ich wollte auf keinen Fall, dass der das wieder mitnimmt oder irgendwo anders abgibt. Ich wollte das unbedingt haben. Und just in dem Zeitfenster, also von bis, kriegst du ja ein Zeitfenster, musste ich ins Bad. Und genau als ich im Bad war, klingelt es an der Tür und ich war allein zu Hause. Also bin ich zum Fenster gegangen und habe aus dem Fenster rausgerufen, stellen Sie es bitte vor die Tür, ich komme gleich runter und hol's ab. Und dann sehe ich noch, wie der Bote weiterläuft und ich rufe ihm hinterher, hallo, hören Sie mich, stellen Sie es bitte ab, ich hole es mir gleich, stellen Sie es bitte vor die Tür. Und der dreht sich nicht mal um, der nimmt mich gar nicht wahr. Der läuft einfach weiter, die Häuser weiter zu den Nachbarn. Und dann dachte ich mir, ja, das ist ja jemand, du. Da ist mir der Kamm geschwollen, habe ich mich ganz schnell angezogen und bin das Haus runtergerast und stand vor der Tür, als der zurückkommt. Und da war ich etwas außer mir, ich war etwas empört und sagte, können Sie mich nicht hören? Ich habe Sie gebeten, es mir vor die Tür zu stellen. Und dann bedeutete mir dieser Bote, dass er taub und mich tatsächlich nicht hören kann. Und das Einzige, was mir in dem Augenblick einfiel, und ich habe das irgendwie so mechanisch gemacht, auf Gebärdensprache zu sagen, es tut mir leid. Ich stand da so, ich war richtig erschüttert. Gottfried, bist du ein Depp? So, es tut mir leid. Das war das Einzige, was mir da einfiel. Es tut mir leid. Das sagt man so, wenn man ins Herz. Dann habe ich mir gedacht, aber genau das ist es, was mir und was dir tagtäglich passiert. Wir begegnen Situationen und diese Situationen oder Menschen, die weichen ab von einem Ideal, das wir in unserem Kopf haben. Also in meinem Fall war das Ideal, wie buchstabiert man Kunde? K-U-N-D-E, muss man ja manchen sagen. Und wenn du mir etwas bringst und ich das auch noch bezahle, dann wäre es gut, wenn du auch meinen Wünschen entsprechend das machen würdest. Und wenn ich dann auch noch sage, bitte stell es vor die Tür, dass du dann sagst, ja, selbstverständlich, kein Problem, ich stelle es vor die Tür. Dieser Mensch wich von meinem Ideal ab. Er hat mich als Kunde überhaupt nicht wahrgenommen. Er hat das, was ich von ihm wollte, gar nicht gehört, gar nicht reagiert. Und ich habe diesen Menschen verurteilt, beurteilt. und dachte mir, das kann ja wohl nicht sein. Hallo? Ich kriege dir gleich noch eine böse Bewertung hinterher. Ich weiß nicht, ob du dich mit mir in Beziehung setzen kannst, ob du verstehst, wie man fühlt, wenn man etwas erlebt, was vom Ideal abweicht, von deinem Ideal, von deiner Vorstellung, von deinem Maßstab, wie man sich zu benehmen hat. Ich hatte letztens auch nochmal so schmunzeln müssen, da hat jemand sich hier in unserem Gottesdienst verhalten, auf eine überraschende Art verhalten und da hat man gedacht, Mensch, wie kann man sich so verhalten? Und dann habe ich mir gedacht, ja, ich weiß ja gar nicht, was zu diesem Verhalten geführt hat. Ich weiß ja gar nicht, was der Hintergrund ist. Ich weiß ja gar nicht, wie dieser Mensch empfindet, wo er herkommt, was ihn gerade beschäftigt. Ich kann eigentlich gar nichts über diesen Menschen sagen, als nur, dass er im Augenblick von dem, was ich für richtig halte, von dem, wie ich denke, dass man sich benehmen soll, von dem, wie ich denke, dass man sich verhalten soll, abweicht. Das kann man sicher wahrnehmen. Aber steht uns deshalb das Recht zu, andere Menschen zu richten, zu beurteilen, zu verurteilen? Oder ist es gerade anders? Denn natürlich, wir sind schnell dabei zu sagen, ha, schau mal der, wie kann der nur, wie ist denn das und so weiter und so weiter. Und das fällt uns so leicht, so leicht. Aber wenn wir selbst beurteilt werden, wenn wir selbst kritisiert werden, dann ist uns das unangenehm, dann fühlen wir uns schlecht. Und im großen Stil wollen wir auch Gerechtigkeit, gerade auch angesichts der aktuellen Situation, wo du atemlos davor stehst und dich fragst, wo dir eigentlich gar nichts mehr einfällt, im Großen und im Kleinen. Fragen wir uns, warum greift Gott nicht ein? Warum handelt Gott nicht? Das bezieht sich aber meistens, wenn du so denkst, auf andere. Es bezieht sich selten auf dich. Wir suchen das Recht, das Urteil, das Gericht für andere, aber keiner kommt auf die Idee zu sagen, ha, verurteile mich. Nein, wir sind ja gerecht, wir machen ja alles richtig, wir machen ja nie einen Fehler, wir verhalten uns ja nie so, dass das kritikwürdig wäre, niemals. Wir sind ja ideale Leute. Ich gehe heute auch noch mal an den Anfang der Bibel, da wo ja, Nico immer wieder gerne hingeht, weil es einfach so genial ist. Also eigentlich ist dieses Buch, ich habe es hier mal hingestellt, weil ich wollte es nicht auf den Boden legen, es ist ein geniales Buch. Also ob du nun Jesus nachfolgst oder nicht, die Geschichten, die du da drin findest, sind so zwingend, so überzeugend, so genial, dass es in jedem Falle lesenswert ist, in jedem Falle. Und da lesen wir am Anfang in den ersten beiden Büchern, und Nico hat uns davon jetzt schon öfters erzählt, von der Schöpfung, wie Gott sich das alles gedacht hat und geschaffen hat. Und dann lesen wir im dritten Kapitel, lesen wir, dass Adam und Eva einen Computer hatten, das war ein Apple und der hatte nur ein Byte und dann ist er abgestürzt. So würden das Jugendliche heute erzählen. Also wir bekommen berichtet, wie Menschen Gott in Zweifel ziehen und sagen, sollte Gott gesagt haben und dann sich gegen Gott auflehnen. Und dann ging das Ideal, das Gott sich ursprünglich gedacht hat, ging verloren. Das, was wir jetzt haben, weicht tragischerweise ab von dem Ideal, was eigentlich Gott sich gedacht hat. Und dann nimmt schon das Schicksal seinen Lauf. Wir erfahren dann im Kapitel 4 davon, dass Adam und Eva zwei Söhne bekommen haben, Kain und Abel. Das ist jetzt das Kapitel 4 im Genesis, im ersten Buch Mose. Und da steigen wir mal kurz ein. Und Abel wurde ein Schafhirte und Kain ein Ackerbauer. Sie haben zwei ehrenwerte Berufe ergriffen, die jeweils ihrer Art nach sehr sinnvoll sind. Und dann kommt Kain auf die Idee, eines Tages etwas von dem Ertrag seines Feldes zu nehmen und es dem Herrn als Opfer darzubringen. Und auch Abel brachte ein Opfer dar. Er schlachtete einige von den ersten Lämmern seiner Herde und opferte die besten Fleischstücke mit dem Fleisch, mit dem Fett dran. Er nahm das Erste und das Beste samt dem Fett und gab es Gott. Vielleicht ist dir das jetzt nicht ganz so fremd, weil wir sind ja auch schon bereit, in der einen oder anderen Situation irgendetwas zu opfern. Unsere Zeit, unser Geld, unsere Fähigkeiten. Wir setzen das ein, damit es gut läuft, damit wir nach vorankommen. Also es ist, auch wenn du Jesus nicht nachfolgst, keine völlig abwegige Idee. Du erlebst ständig irgendwie Leute, die irgendwie was einsetzen, sozusagen opfern, um etwas zu erreichen. In Abels Fall war es so, Abel nahm das Erste und Beste und gab es Gott. Er gab von seinem Ersten und Besten, er gab Gott die Priorität, er nahm das wirklich, die Sahne hat er genommen und hat sie Gott gegeben. Aber der Kain, der nahm das Erste und Beste und behielt das für sich. Denn wir erfahren nur, der hat etwas von seinem Gemüse, das er da hatte, hat er etwas genommen. Wir erfahren gar nicht, dass er sich irgendwelche Gedanken gemacht hat, geschweige denn, dass er wirklich die Priorität auf Gott gesetzt hat. Er behielt das Erste und Beste für sich und gab Gott den Rest. Die Brotkrumen, das, was wir noch übrig haben, wenn wir alles andere für uns auf irgendeine Weise verbraucht haben. Dann bleiben noch 2,50 Euro, 3 Euro, 10 Minuten irgendwie was übrig. Okay, Gott, das kannst du haben. So war der drauf. Und der Herr blickte freundlich auf Abel und nahm sein Opfer an. Kain und sein Opfer hingegen schenkte er keine Beachtung. Gott hat also die Sache beurteilt. Er hat gesagt, das wäre ideal und das weicht definitiv vom Ideal ab. Abel, das, was du gemacht hast, so stelle ich mir das vor, das ehrt mich wirklich, das stellt mich wirklich in den Mittelpunkt und Kain, so wie du das gemacht hast, das ist nicht das, so wie ich es haben möchte. Er schaut das freundlich an. Und selbst wenn du jetzt Jesus nicht nachfolgst, kannst du trotzdem so weit dem Ganzen folgen, dass du sagst, manche Opfer sind besser als andere. Bei manchen Opfern hast du das Gefühl, der hat sich wirklich eingesetzt. Und bei manchen Opfern denkst du dir, hätte er sich doch mal ein paar Gedanken gemacht. Spätestens in wenigen Tagen, wir haben jetzt ja nur noch ein paar Wochen hin, dann ist Weihnachten, da machst du Geschenke auf. Und da kannst du schon unterscheiden, ob jemand sich Gedanken gemacht hat oder ob jemand irgendwie völlig gelangweilt war und nur irgendwas gekauft hat, damit ein Geschenk in den Händen hält. Kannst du schon unterscheiden? Gibt es einen Unterschied vom Ideal und von der Abweichung zum Ideal? Und Gott urteilt jetzt und sagt, das ist richtig und das ist falsch. Und darüber wurde Kain sehr zornig und starrte mit finsterer Miene vor sich hin. Du erlernst schon auch ein bisschen was von dem Charakter von dem Kain. Und das geht dir ja auch so, wenn du kritisiert wirst, wenn deine Frau sagt, du, der Mann meiner Freundin ist viel netter und viel dies und viel mehr das und kümmert sich viel mehr und so weiter und so weiter. Und du denkst dir, oh, jetzt fühle ich mich aber ganz schlecht, weil ich bin nicht so gut und nicht so talentiert und so weiter und so weiter. Der Kain wird zornig und er wird eifersüchtig. Er wird neidisch. Das ist das, was das im Hebräischen hier meint. Er blickt mit finsterer Miene vor sich hin. Der hat das auch dem Abel geneidet. Und der Neidische, das haben wir schon öfters mal gesagt, das ist auch der, der Brand stiftet. Das ist der, der es dem anderen dann auch nicht gönnt. Wenn ich es nicht haben kann, dann sollst du es auch nicht haben. Dann mache ich es dir kaputt. Mindestens rede ich es dir schlecht. Und dann spricht Gott zu Kain, er geht in ein Gespräch mit ihm hinein und sagt, Kain, hör mal, hey, warum bist du zornig? Warum bist du neidisch? Warum schaust du so zu Boden? Warum bist du so wütend? Ich erkläre es dir nochmal. Wenn du Gutes im Sinn hast, wenn du dich nach dem Ideal richtest, wenn du das so tust, wie ich möchte, dann kannst du doch jedem offen ins Gesicht sehen, dann kannst du dich doch freuen, dann bist du auf einem guten Weg. Was hast du denn gedacht, was ich machen würde? Was hast du denn erwartet? Hast du gedacht, ich nehme das einfach so hin? Hast du gedacht, ich lasse dir das einfach so durchgehen? Wenn du jedoch Böses planst, und da sieht man auch, also dieser Vers an sich für sich ist schon genial, einfach zu sehen, wie Sünde in das Leben hineinkommt, die kommt nicht einfach so hinein, sondern die kommt durch Gedanken hinein, die kommt durch Anschauen hinein und dann geht man Schritt für Schritt, dann plant man, dann geht man planvoll vor, dann lauert schon die Sünde vor deiner Tür, du lädst sie förmlich ein und sie will dich zu Fall bringen, aber Kain, hör mir zu, du sollst das beherrschen, du sollst das steuern. Die Sünde will, aber du musst nicht wollen, wenn du nicht willst. Aber der Kain ist nicht nur sauer auf Gott. Der Kain ist nicht nur sauer darauf, dass Gott sein Opfer nicht anschaut, sondern das Opfer Abels hat ihn beurteilt. Ein der Kontrast hat ihn schlecht aussehen lassen. Oder? Und es gibt, und soweit kannst du folgen, ob du Jesus nachfolgst oder nicht, es gibt einen idealen Weg, dem du folgen kannst, oder es gibt einen weniger idealen Weg, den du leben kannst. Die Frage ist halt aber auch dann, welche Erwartungen stellst du da dran? Welche Erwartungen hast du, wenn du in diesem Fall jetzt Gott nicht die Priorität gibst in deinem Leben, sondern alles andere wichtiger ist und alles andere zuerst kommt. Und wenn du dann noch Zeit hast und dann auch noch dich gut fühlst und dann auch noch alles andere stimmt, dann bist du vielleicht. Wir haben das alle schon mal erlebt, wie uns jemand, der besser ist, auch in Frage stellt. Und herausfordert. Und vielleicht, wenn du Sonntag für Sonntag hier in Gottesdienst kommst, wirst du auch herausgefordert, wirst du auch durch das Wort Gottes herausgefordert. Und der Kain, der überlegt sich jetzt, was er tut, und dann fordert er seinen Bruder auf, komm, wir gehen zusammen aufs Feld. Und als sie dort ankamen, fiel er über ihn her und schlug ihn tot. Er versucht den Richter, er versucht das, was ihn beurteilt, zu vernichten. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Und er antwortete, ich weiß es nicht.
Hä, meinst du, ich soll meinen Bruder hüten?
Aber Gott entgegnete, was hast du bloß getan? Der Kain hätte ja auch hingehen können und sagen können, okay Gott, danke, dass du mir das sagst, danke, dass du mir den Weg zeigst, der ideal wäre. Es sind ja eigentlich nur ganz wenige praktische Dinge zu tun. Gut, dann nehme ich erst den besten Kürbis und den besten Kohlkopf und das beste Weizen und hier das erste und beste, das sammle ich jetzt und dann bringe ich dir das da. Statt er aber ein akzeptables Opfer zu bringen, ergreift er und ermordet er das Ideal. Er wendet sich gegen das Ideal. Was hast du bloß gemacht? Und er zerstört den Richter, weil dieser Richter ihm ja widersteht. Der ist ihm ja in die Quere gekommen. Und wir machen das auch. Wir machen das praktisch eigentlich fast täglich. Ich beobachte mich dabei, seit ich darüber nachdenke, bin ich erschrocken. Denke ich mir, oh Gottfried, Heiligung, du musst dich noch ein bisschen mehr, anstrengen. Wir begehen zwar kein Mord, wir reden schlecht, wir werten ab, wir beurteilen, wir reden drüber, nicht mit dem Menschen, sondern über ihn. Sagen, hast du gemerkt, kannst du dir, jetzt erzähle ich dir noch, was der mir getan hat. Stell dir vor, ich wollte den einladen und dann hat er das gemacht und dann hat er das gemacht und so weiter. Urteilen ihn ab. Wir bringen jetzt die Leute nicht direkt um. Soweit sind wir schon zivilisiert. Aber weißt du, wie das jetzt weitergeht? Die meisten Leute kennen die Geschichte bis hierhin, wissen, dass der Abel und der Kain Gott ein Opfer gebracht hat und irgendwie Gott mit einem unzufrieden war und mit dem anderen nicht und dann war der sauer und hat ihn umgebracht. Aber jetzt geht die Geschichte weiter und darauf will ich heute hinaus. Das vergossene Blut seines Bruders schreit von der Erde zu mir, sagt Gott. Darum bist du von nun an verflucht, weil du deinen Bruder umgebracht hast. Also Gott verurteilt diesen Kain und den Acker mit seinem Blut getränkt hast, du musst von diesem Land, von diesem fruchtbaren Land fort, du musst fort. Der hat praktisch seinen Job verloren. Und wenn du ein Feld bebauen willst, wird es dir kaum noch Ertrag bringen. Ruhelos musst du von Ort zu Ort ziehen. Das ist das Urteil von Gott. Und du stehst davor und denkst dir, hä, Gott, ja, du hör mal, der Kain, der hat gerade einen Mord begangen, der hat vorsätzlich... Also das ist sogar niederträchtig, das ist sogar die schlimmste Form von Mord, hat er gerade begangen und du lässt ihn laufen, er verliert nur seinen Job. Vielleicht ist er doch nicht ganz so dumm, Gott, wenn wir weiterlesen. Denn der Kain sagt, meine Strafe ist zu hart, ich kann sie nicht ertragen. Du verstößt mich von dem Land, das ich zum Leben brauche. Noch dazu muss ich mich vor dir verstecken. Heimatlos werde ich von nun an umherirren. Und wenn mich jemand findet, wird er mich umbringen. Ich bin der Rache der Menschen ausgesetzt. Damit dies nicht geschieht, sagt der Herr, lege ich Folgendes fest. Wer dich tötet, wird dafür siebenfach bestraft werden. Und er machte ein Zeichen an Kain, damit jeder, der ihm begegnet, wusste, Kain darf man nicht töten. Denn es ist so, dass diese schlimme Tat, wie wir das in der Welt x-mal erleben, und in Generation von Generation zu Generation erleben, Mord provoziert Rache. Ich war mal eine Zeit lang in Bosnien-Herzegowina und in diesen Regionen unterwegs und habe mir die Geschichten von den Leuten erzählen lassen, von Generation zu Generation zu Generation zu Generation zu Generation, gibt das keine Ruhe. Weil immer wieder die Geschichten weitererzählt werden, die schlimmen Geschichten weitererzählt werden und das provoziert Rache. Und hier sagt der Kain mit Recht, die Nachkommen Abels werden sich an mir rächen. Sie werden den Richter machen über mich, sie werden mich verurteilen. Und dann sagt Gott, nein, Das sollen sie nicht tun. Sie sollen nicht den Richter machen. Und das sagt Gott dir auch. Sei nicht der Richter. Spiele dich nicht auf zum Richter. Nehme das Recht nicht in die eigene Hand. Eine Gesellschaft wird destabilisiert, eine Gesellschaft wird zerstört, wenn Selbstjustiz möglich ist. Wenn Menschen, die das, was sie für ideal finden und die Menschen, die dann von dem Ideal abweichen, die Leute verurteilen, richten und einer Selbstjustiz unterziehen. Und wie oft hast du Menschen falsch verurteilt? Und wie oft hast du ein Urteil über jemanden gefällt und du kennst gar nicht die ganze Geschichte? Wie oft hast du Leute beneidet, beispielsweise den Porsche-Fahrer, der an dir auf der Autobahn vorbeirast in seinem sündhaft teuren Auto und du denkst dir, ach, was für ein schönes Auto, und du weißt gar nicht, was für ein verzweifelter Mann da drin sitzt, der gerade den nächsten Brückenpfeiler sucht, um seinen Porsche darum zu wickeln, samt sich selber. Du kennst die Geschichte nicht, du weißt nicht, was im Hintergrund alles läuft und was gerade jemand beschäftigt und bewegt und macht und tut. Wie oft hast du schon jemanden falsch verurteilt? Das Richten ist eine ganz schwierige Sache. Es ist schon schwierig, nach dem Recht zu urteilen, geschweige denn gerecht zu sein. Das ist nochmal eine ganz eigene Sache. Das erleben wir ja öfters so, dass Menschen zwar Recht bekommen, aber du ganz offensichtlich siehst, dass das, was sie an Urteil erhalten, womit sie durchkommen, keinesfalls gerecht sein kann. Aber du sagst, ja, nee, das, hör mal, Gottfried, also so einfach geht es nicht, das ist doch naiv, wir können doch nicht einfach die Leute nicht verurteilen und beurteilen, wir können doch nicht einfach sie mit dem, so wie sie sich verhalten, durchgehen lassen. Jesus sagt, es gibt die Ebene der Begegnung mit den Menschen und dann gibt es die andere Ebene. Da lädt er uns natürlich ein, wenn du Jesus nachfolgst, die andere Ebene einzugreifen, Dinge zu verändern, beispielsweise durchs Gebet. Aber in der Begegnung mit den Menschen sagt Jesus, der Vater richtet niemanden, sondern das Gericht hat er dem Sohn übergeben. Und du musst immer für dich sagen, wenn du jemanden verurteilst, beurteilst, richtest, nimmst du etwas von dem, was Jesus gehört. Der Vater sagt, pass mal auf, ich setze meinen Sohn ein als den, der richtet. Und das, was für uns unverzichtbar ist und das, worauf ich stehe mit beiden Füßen, ist, dass am Ende der Tage der Sohn ein gerechtes Urteil fällt, es am Ende der Tage Gerechtigkeit gibt. Es wird Gerechtigkeit geben, es ist unausweichlich. Die Geschichte in Genesis geht dann auch weiter, dass irgendwann Gott sagt, so jetzt reicht's. Und Noah geht in die Arche und Gott hält Gericht. Damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Und das ist der Punkt, dass wir als Christen, dass wir als Menschen, die Jesus nachfolgen, Jesus so ehren, ihm folgen, den Frieden in unser Leben hineinlassen, dass wir das tun, was er uns sagt. Liebet deine Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet, die euch fluchen. Betet für die. Und Jesus sagt, zum Beispiel, wenn du dann jemanden siehst, der vom Ideal abweicht, dann sagst du, Herr, wie kann ich für ihn beten? Herr, was willst du in seinem Leben tun? Und wir haben das aber überhaupt nicht auf dem Radar. Der Reflex in uns ist, dass wir die Position Jesu einnehmen, dass wir beginnen, die Menschen zu beurteilen, zu verurteilen, schlecht über sie zu reden. Und diese ganze Energie, die wir da verschwenden, die haben wir dann nicht, um sie sinnvoll einzusetzen, nämlich für das Gebet. Und vielleicht kannst du, wenn du jetzt diese Predigt gehört hast und dich darüber aufgeregt hast und wieder abgeregt hast, vielleicht kannst du anfangen, für jedes Mal, wenn du jemanden beurteilst, dass du sagst, okay, gut, Herr, ich habe es noch nicht ganz richtig. Sorry, ich bin gerade jetzt hier in deinem Terrain unterwegs, aber ich mache jetzt mal Folgendes. So viel, wie ich negativ jetzt über ihn geredet habe, doppelt so viel bete ich jetzt für den. Doppelt so viel segne ich ihn. Und wir denken immer nur an Himmel und Hölle und an Gericht und an das Ende der Tage. Und vieles davon ist ja auch unklar und wir wissen noch nicht so ganz genau, wie das dann alles sein wird. Aber was wir wissen und woran wir festhalten, egal in welcher Reihenfolge das dann auch alles passieren wird, ist, am Ende der Tage wird er als der Letzte über dem Staub stehen. Und es wird am Ende Gerechtigkeit geben. Und es ist nicht an uns, das Urteil zu sprechen. Es ist einzig und allein Gott und Gottes Sache, das Urteil zu sprechen. Und deshalb sind aber auch in deinem Leben und in vielen Leben so viel negative Energie, weil wir uns lustvoll aufregen über alles Mögliche, statt unsere Verantwortung wahrzunehmen, die wir als Nachfolger Jesu hätten, und anfangen würden zu beten, anfangen würden, das zu Jesus zu bringen und zu sagen, Jesus, und beispielsweise beten mit der hebräischen Bibel, beten mit den Psalmen, Herr, wie lange noch? Wie lange willst du noch zuschauen? Im Gespräch mit Gott. Paulus bringt das nochmal so richtig auf den Punkt, so ganz scharf. Er sagt, übt nicht selber Rache, meine Geliebten, sondern gebt dem Zorn Gottes Raum. Und wie gibst du dem Zorn Gottes Raum? Indem du Menschen ins Gebet nimmst, indem du Menschen zu Gott bringst. Und Jesus sagt, im Augenblick ist es so, ich will mich deiner erbarmen. Ich will, dass du umkehrst. Ich will, dass du Buße tust. Ich will, dass du gerettet wirst. Geb dem Zorn Gottes Raum. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache. Ich werde Vergeltung üben, spricht der Herr. Mein ist die Rache. Diese Predigt hat einen Zusammenhang zu dem, wie halte ich es mit mir selbst aus? Kannst du schon spielen, das ist gut. Wie halte ich es mit mir selbst aus? Teil 4, öffne deine Hände, wo ich über Anstoß nehmen geredet habe. Ich werde vergelten, spricht der Herr. Können wir das glauben? Können wir so Jesus vertrauen? Können wir so mit ihm in Beziehung treten, dass du sagst, Jesus, okay, wunderbar. Du, wenn du das alles in der Hand hältst, wenn du dich darum kümmern kannst, im Großen und im Kleinen, dann will ich jetzt hingehen und das tun, was du mir sagst. Und Jesus sagt, okay, dann folge mir nach. Bete ohne Unterlass. Segne, die euch fluchen. Tut wohl denen, die euch hassen. Da sagte Jesus, als diese Frau da alleine stand, und damit möchte ich dich heute auch in diesen Sonntag entlassen, als diese beim Ehebruch ertappte Frau alleine stand und alle, die sie verurteilt haben, abgehauen sind, weil Jesus gesagt hat, ihr wollt sie verurteilen? Okay, gut, wollen wir hier Gericht halten? Wer ist gerecht? Wer kann jetzt hier das Urteil sprechen? Und dann gucken sie alle so ein bisschen betreten auf ihre Füße und sagen, okay, Jesus, ich nicht, ich auch nicht. Und dann sind sie alle weg. Und dann sagt Jesus, wo sind sie? Und dann sagt sie, hat dich niemand verurteilt? Jesus sagt, dann verurteile ich dich auch nicht, du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Sündige von jetzt an nicht mehr. Lasst uns die Liebe Jesu weitergeben als Menschen, die Jesus nachfolgen. Lasst uns die Liebe Jesu weitergeben als Menschen, die Jesus nachfolgen. Und jedes Mal, wenn dir jemand kommt und deinem Ideal nicht entspricht, das kannst du ja wahrnehmen, das ist ja in Ordnung. Du kannst ja sagen, das wäre jetzt meine Vorstellung, so hat er sich verhalten. Aber statt dass du ihn verurteilst, fang an für ihn zu beten. Fang an, ihn zu segnen. Fang an, Gutes zu ihm zu reden. Fang an, ihn zu lieben. Fang an, es ist fast nicht zu glauben, was für eine Auswirkung das haben würde, wenn wir so leben würden, wenn wir so Jesus vertrauen würden, wenn wir ihm so nachfolgen würden. Jedes Mal, wenn du etwas nicht verstehst, sag: Jesus, ich verstehe das gerade nicht. Offensichtlich geht es dem anderen gerade irgendwie nicht gut, ich verstehe es nicht. Herr, aber du verstehst es, du siehst es. Ich segne ihn jetzt. Ich bete um deinen Frieden. Ich bete um deine Freude. Ich bete um deine Fülle. Ich bete um alles, was der braucht. Herr, erbarme dich über ihn. Du glaubst gar nicht, wie viel Segen zurückfließen wird zu dir, wie viel Positives in dein Leben hineinkommt. Lass uns das mal nächste Woche probieren. Jedes Mal, wenn du dich über jemanden aufregst, sagst du: Nein, stopp, halt, ich rege mich nicht auf. Sünde, du hast kein Recht, über mich zu herrschen. Nein, 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 das ist Gottes Sache, sich aufzuregen. Meine Sache ist zu segnen, meine Sache ist zu lieben. Meine Sache ist, Jesus sichtbar zu machen.